Auch von mir einen schönen guten Morgen und Gottes Segen zum heutigen Sabbat. Das heutige Thema ist ein besserer Tag. Ich hatte überlegt, wann passiert in unserem Leben, dass wir denken, oh, die Zeit, durch die ich machen muss, ist sehr schlecht, aber ab morgen wird es besser. Morgen wird ein besserer Tag sein. Oder morgen ist ein besserer Tag. Ich erinnere mich, ich hatte Gott sei Dank keine Situation gehabt, in der ich für meinen Glauben oder für meine Nationalität oder für was auch immer verfolgt wurde. Gott sei Dank dafür. Aber ich hatte Zeiten, wo es mir nicht so gut ging. Und zwar, als bestimmte Prüfungen kamen. So in der Schule oder bei der Uni oder danach. Und ich erinnere mich, es war meine Promotionsprüfung, also das Ende der Doktorarbeit. Und alles war ganz entspannt. Also ihr kennt schon, oder die meisten kennen schon, wie das funktioniert. In der Doktorarbeit muss man einfach in einem bestimmten wissenschaftlichen Bereich eine Neuerung bringen oder vorschlagen, die von der Gesellschaft oder weltlichen Gemeinschaft anerkannt wird. Sag, okay, was dieser junge Mann sagt, macht Sinn. Ja, das ist etwas Neues. Und da erforscht man ein paar Jahre und muss man das Ganze am Ende schriftlich dokumentieren. Und man beginnt zu schreiben. Das Schreiben ist für viele sehr, sehr schwer. Ich hatte mir ein bisschen leichter getan, muss ich sagen. Aber dann, die ganze Arbeit ist geschrieben worden, also es ist geschrieben. Und dann kommt ein Moment, wo das Ganze so auf den Kopf gestellt wird. Und zwar im Augenblick, wo der Professor oder die Kommission sagt, deine Prüfung ist am 20. Februar. Dann alleine, wenn du das hörst, am 20. Februar wird deine Prüfung sein, beginnt einfach das Herz automatisch schneller zu schlagen. Ohne Termin, kein Problem, irgendwann kommt's. Aber wenn du es fest hast, ja, dann ist es schlimm. Und ich muss sagen, also je näher ich war zu diesem Zeitpunkt, desto war die Nervosität und die Spannung größer. Und inzwischen ist schon passiert, dass die Festplatte kaputt ging und ich habe so die Ergebnisse von den letzten 6 Wochen verloren, muss ich das Ganze nochmal machen und so. Das hat noch mehr Spannung generiert. Und ich erinnere mich, die letzten paar Tage vor der Prüfung war ich schon fast fertig. Also werde ich schaffen. Es gab mehrere Teile. Ein Teil, wo ich die Ergebnisse selber präsentieren musste. Da war ich absolut sicher, dass es gut läuft. Und da war ein zweiter Teil, wo generelle Fragen aus dem ganzen Gebiet, so Wissensfragen gestellt werden. Und ich habe gedacht, wow, da kann schon eine Menge schief laufen. Und ich erinnere mich, am Tag davor, es war ziemlich schwer. Also ich hatte gedacht, ich kann eigentlich nichts machen, ich denke einfach nur daran. Viele haben gesagt, denkt einfach gar nicht mehr daran. Das kommt und wie jetzt ist, ist halt so. Ja? Und ich hatte gedacht, es war der Vortag am Nachmittag oder so 17 Uhr. Ich hatte gedacht, in 24 Stunden habe ich diese ganze Spannung hinter mir. Das ist eine gute Sache. Aber das ist eher in 24 Stunden. Ich muss noch warten. Und dieses Warten macht irgendwie so kaputt. Ja? Vielleicht übertreibe ich ein bisschen. Vielleicht sind andere ganz entspannt, sagen, ja, die Prüfung, da passt schon. Aber bei vielen, und die ich persönlich kenne, sagen, oh, die Prüfung, das bringt sehr, sehr viel Spannung. Und ich hatte gedacht, morgen zu dieser Zeit wird für mich ein besserer Tag sein. Ja, dann, wenn alles vorbei ist. Und ich denke, Gott hat die Möglichkeit für uns, auch von einem Tag auf den anderen die Situation richtig komplett zu drehen. Und als Betrachtung für diese Stunde habe ich gewählt die Szene aus 2. Könige, Kapitel 6, wo es um die Belagerung Samarias geht. Wir kennen schon, Samaria war schon eine Stadt, so eine gemauerte Stadt in Israel. Und das war so eine Zeit, wo der Ben-Hadad, der König von Aram, viele Städte in Israel schon erobert hat und kam einfach Samaria an der Reihe. Ich glaube, war eine, die letzte oder die letzten zwei noch übrigen Städte. Und der Ben-Hadad hat mit seinen Menschen Samaria, also die komplette Stadt, belagert. Was heißt belagert? Die haben nicht nur so die Zelte so platziert und dann geschaut, wie schön die Stadt gebaut wurde, sondern sie haben einfach alle Zufuhr Kommunikation und Zufuhr von Nahrungsmitteln und alles Mögliche geschnitten. Und die Leute in der Stadt mussten einfach leben, wie, also mit den Ressourcen, die da gelagert worden sind. Und es hat sehr lange gedauert, sodass die Ressourcen, wie bei einer normalen Belagerung, wenn man so sagen kann, die gehen aus. Und da gab es eine Hungersnot in der Stadt. Und es wird erzählt, diese grausamen Bedingungen, die da geherrscht hatten, da steht, dass ein Eselkopf 80 Silberlinge gekostet hat. Also es war, man sagt nicht, dass der Esel Keule, hätte ich verstanden. Ja, Keule kann man schon braten oder wie auch immer. Ich esse kein Fleisch, aber ein Eselkopf, also der Kopf. Wie viele Nahrungselemente gibt es auf einem Kopf? Fast nichts. Aber kostete 80 Silberlinge. Und ich möchte nicht ganz zu viel in Elend das Ganze drücken, aber dann stand ein Viertel Kap Taubenmist, kostete 5 Silberlinge. Also es gibt weiter, wie gesagt, es gibt auch Kinderkannibalismus in der Stadt Samaria, weil die Menschen verzweifelt waren. Sollen wir uns vorstellen, monatelang, ich weiß jetzt nicht, ob das genau spezifiziert wird, genau wie viele Tage die Belagerung gedauert hat, aber es ging über Monate. Und die, wie gesagt, die Umstände waren sehr grausam. Und was entscheidet der König von Israel in diesem Augenblick? Den Propheten, der das prophezeit hat, dann den sollen wir töten. Ich frage mich, was hätte geholfen? Ja, was hätte geholfen, den Propheten Elisa zu töten? Wäre dann die Stadt plötzlich satt, oder? Jeder hätte schon genug Nahrung. Natürlich nicht. Aber er hat gesagt, denjenigen, der einfach diese Situation vorhergesagt hat oder prophezeit hat, den wollen wir töten. Und was sagt der Bote? Ich kann diesen Menschen nicht töten. Vielleicht ist das eine Strafe von Gott für unseren Unglauben. Ab Vers 33 steht in 2. Könige Kapitel 6. 2. Könige 6, Vers 33. Während er noch mit ihm redete, siehe, da kam der Bote zu ihm hinab und er sprach, siehe, dieses Unglück kommt vom Herrn, was soll ich noch auf dem Herrn warten? Und wir wissen schon, Gott erlaubt Geschehnisse als Strafe, weil die Menschen einfach sich selber von Gott abwenden. Die Menschen verlassen Gott, unterbrechen diese Beziehung zu Gott und wenn es richtig elend geht, dann sagen die meisten, ja, wo war Gott, als ich das und das gemacht habe? Und der Bote erkennt das und sagt, ja, vielleicht sind wir daran schuld. Und wir wissen schon in vielen Teilen der Geschichte der Menschheit, Gott erlaubt einfach, dass die Menschen unterdrückt werden, teilweise auch, weil sie selber sich von Gott abgewendet haben. Ich habe angeschaut aus der Antike, aus der Zeit, wo die Geschehnisse dokumentiert waren, bis zum Mittelalter und in der Neuzeit gab es circa 700 Kriege. 700 Kriege. Stellt euch mal vor, ein Krieg dauert vielleicht ein Jahr, 10 Jahre, 4 Jahre, 30 Jahre, 100 Jahre. Und in dieser Zeit ist keine bequeme Zeit, irgendwie zu leben, muss man sagen. Und man fürchtet für sein Leben jeden Tag, kann man sagen. Viele Könige haben versprochen, wenn ich König werde oder ich als König möchte 1000 Jahre Frieden haben. Das Einzige, was die Menschen in der ganzen im Mittelalter und Neuzeit waren einfach, dass sie Frieden haben. Und das war nicht als selbstverständlich da. Und Wohlstand und Sicherheit und Freiheit waren richtig nur flüchtig da, nur ephemer. Und man hat gedacht, ja, schau mal einfach, wie lange es noch dauert. Und ich muss sagen, die Welt hat so eine Phase der Aufschwung erlebt am Anfang des 20. Jahrhunderts, das heißt 1900 bis 1910. Da war diese industrielle Revolution, konnte man viel machen, Kommunikation, da gab es Maschinen, die einfach die Arbeit von den Menschen, diese harte Arbeit ersetzt haben. Und viele haben gesagt, ja, dieser Welt, das schaut gut aus. Wir hoffen, dass es so weitergeht und passt alles. Also die Beziehung zu Gott müssen wir schon auf jeden Fall aufrechterhalten, aber wir haben keine große Not hier in dieser Situation. Und sagt Ellen White, dass ein Krieg ausbrechen wird und es wird nicht gut sein. Und die Menschen haben gedacht, vielleicht übertreibt sie. Und kam dann, nach ihrem Tod kam der Erste Weltkrieg, kam der Zweite Weltkrieg und kam alles, was wir danach noch kennen, Kommunismus und alles Mögliche. Und die Welt ging nicht in die richtige Richtung. Aber jetzt auch zu unserer Zeit. Also ich muss sagen, für mich, von was ich bis jetzt wahrgenommen habe, waren die 90er Jahre die beste Zeit meines Lebens. Da war so dieser eiserne Vorhang war gefallen, es gab keinen Kommunismus mehr, es gab eine gewisse Freiheit. Ich habe diese Zeit genossen, ich war damals Schüler und Student und es war eine gute Zeit. Und ich hatte gedacht, ja, bis dass ich kein Geld hatte damals, also ich hatte so richtig mich bemüht als Student durchzukommen, aber das kennen die Studenten alle. Es war alles gut, also konntest reisen, konntest irgendwie Sachen unternehmen. Und dann kamen die Krisen. Ja, kamen die Krisen. Also ich kriege die Krise, wenn ich das Wort Krise höre. Ja, die Krisen, 2001, die Terrorismuskrise, 11. September. Seitdem war die Welt nicht, wie es vorher war. Muss man immer bei den Flughäfen sich fast so alles ausziehen, Schuhe und so, um nachzuweisen, dass man keine Bombe mitträgt. 2008 Wirtschaftskrise, ging das Ganze, also Aktien sind gefallen, Märkte sind gefallen, Gehälter sind ausgeblieben und es war ziemlich schlecht. 2015 Migrationskrise, wir wissen schon, die Bilder, die wir gesehen haben, mit vielen Menschen, die in Richtung Westen gezogen haben. 2019 Gesundheitskrise, die immer noch dauert. Und über diese ganze Krisen hinaus kommt nochmal eine Klimakrise oder die sogenannte Klimakrise. War immer dabei. Und aus meiner Perspektive, die schlimmste Krise vor allem, was hier benannt oder nicht benannt worden sind, ist die moralische Krise. Ist so ein Werteverfall. Ja, was die Menschen vor 30 Jahren geschätzt haben als morales Leben, ist heute zu erkennen extrem wenig. Und ich muss sagen, meine Hoffnung auf eine bessere Welt auf dieser Erde ist nicht mehr da. Ich habe aktuell das Gefühl, wir sollen nur versuchen, einfach genug Menschen zu retten. Und ich glaube, dieser Gedanke, dass auf dieser Erde noch was einen Aufschwung oder eine Wiederherstellung der Situation geben wird, ich habe persönlich darauf verzichtet oder aufgegeben. Ellen White schreibt, es wurde in Maranatha am 24.09. erfasst, sagt sie in Bezug auf die Endzeit, die ganze Welt wird in Ruin hineingerissen, der schrecklicher sein wird als der des alten Jerusalems. Es sind keine guten Perspektiven, muss ich sagen. Ja, und in Ruin. Und ich denke, von was wir aktuell sehen, mit all diesen Krisen, die von Menschenhand gemacht oder auch nicht sind, wir gehen einfach mit relativ hoher Geschwindigkeit in die Richtung. Ich gehe aber zurück zu unserer Szene aus 2. Könige, Kapitel 6. Und zwar kommt noch, also im nächsten Kapitel 2. Könige, Kapitel 1, ich lese, Entschuldigung, 2. Könige, Kapitel 7, ab Vers 1, lese ich, da sprach Elisa, der Prophet, der getötet werden musste. Hört das Wort des Herrn, so spricht der Herr. Morgen um diese Zeit wird im Tor von Samaria ein Maß Feinmehl, ein Schekel gelten und zwei Maß Gerste, ein Schekel. Das hat der Prophet gesagt. Und er hat einfach diese Elend prophezeit und jetzt sagt komplett was anderes. Und nicht, er sagt nicht in 3 Monaten oder nach einem Jahr, wenn wir so ausharren und irgendwie vielleicht kämpfen. Nein, das sagt er nicht. Er sagt, morgen um diese Zeit, also in 24 Stunden, wenn wir vorher für einen Eselkopf 80 Silberlinge bezahlt haben, um richtig essen zu können, sagt er, morgen in dieser Zeit wird ein Maß Feinmehl einen Schekel gelten. Ich muss zugestehen, ich weiß nicht, was ist die Umrechnung von Schekel auf Silberlinge, aber ich glaube, das war mehrere Schekel, waren ein Silberlinge. Das heißt, extrem günstig, extrem günstig. Vers 2, da antwortete der Offizier, auf dessen Arm sich der König stützte, dem Mann Gottes und sprach, siehe, selbst wenn der Herr Fenster am Himmel machte, wie könnte das geschehen? Und ich muss sagen, also die Reaktion dieses Mannes kann ich gut verstehen. Es gibt grausame Umstände und Hungersnot in der Stadt. Und der Prophet sagt, innerhalb von 24 Stunden wird es alles vergessen. Ja, das ist schwer nachvollziehbar, wie hätte das sein können. Aber was er aber nicht getan hat, er hat nicht gedacht, dass Gott da an der Stelle seine Hand einsetzen kann. Und dafür spricht der Prophet Elisa weiter. Er aber sprach, weiter in Vers 2, siehe, du wirst es mit eigenen Augen sehen, aber nicht davon essen. Also was der Offizier gesehen hat, die hatten was in der Stadt? Ein Lockdown. Das war ein Lockdown in der Stadt. Nichts hat sich bewegt. Absolut nichts. Nahrungsmittel gab es gar keine mehr oder fast keine mehr und fertig. Und er hat gesagt, wie kann es sein, dass aus diesem Lockdown morgen komplett neues Leben, also dass das Leben in Samaria beginnt, neu zu florieren. Wie kann es sein? Diese Nachricht von dem Prophet, vom Elisa, dass innerhalb von 24 Stunden die Situation eine Freiheit gibt und Nahrung und alles, was du willst, ist die gute Botschaft. Ist eine Nachricht der Erlösung. Morgen werdet ihr frei sein und all dieser Elend wird aufhören. Und es wird in der Schrift, und auch Ellen White spricht darüber, wenn menschliche Werkzeuge mit den himmlischen Werkzeugen, wenn sie deren Arbeit kombiniert, dann kommt einfach zur Erfüllung des Segens. Und wer waren die menschlichen Werkzeuge in Samaria zu der damaligen Zeit? Da waren Menschen, die sehr wenig angesehen worden sind. Weiß jemand? Da waren Aussätzige. Ja, so die leprakranke Menschen, Aussätzige. Und diese Menschen waren weder in der Stadt noch weiter weg, die waren am Rande der Stadt. Und ich gehe davon aus, dass sie sich ernähren konnten von was sie gefunden haben, so Obst oder was auch immer. Oder die Menschen in der Stadt haben ihnen immer wieder was geworfen, obwohl die Nahrung in der Stadt war auch extrem knapp. Und diese Menschen, die keiner sie sehen wollte, ja, was haben die gesagt? Ich lese weiter im 2. Könige Kapitel 7. Es waren aber vier aussätzige Männer am Eingang des Tores und einer sprach zum anderen, weshalb bleiben wir hier, bis wir sterben? Wenn wir sprechen, wir wollen in die Stadt gehen, wo doch Hungersnot in der Stadt herrscht, so mussten wir dort sterben. Bleiben wir aber hier, so müssen wir auch sterben. Ja, das heißt, es waren zwei Optionen, die nicht so gut waren, beide. So kommt nun, wir wollen zum Heer der Aramäer überlaufen. Lassen Sie uns leben, so leben wir. Töten Sie uns, so sind wir tot. Und sie machten sich in der Dämmerung auf, um in das Lager der Aramäer zu gehen. Als sie nun an den Rand des Lagers der Aramäer kamen, siehe, da war kein Mensch da. Warum war kein Mensch da? Wo waren die Aramäer? Wo sind die verschwunden? Die Lösung steht weiter, und zwar ab Vers 6, denn der Herr hatte das Heer der Aramäer ein Getöse von Streitwagen hören lassen, auch ein Getümmel von Pferden und ein Geschrei einer großen Heeresmacht, sodass sie untereinander sprachen, siehe, der König von Israel hat die Könige der Hethiter und die Könige der Ägypter gegen uns angeworben, damit sie uns überfallen sollen. Vers 7, und sie machten sich auf und flohen in der Dämmerung und ließen ihre Zelte zurück und ihre Pferde und ihre Esel das Lager, wie es stand, und flohen, um ihr Leben zu retten. Jetzt möchte ich noch mal kurz auf diese Zusammenarbeit zwischen menschlicher Werkzeuge und himmlischer Werkzeuge. Diese Menschen, wenn diese Aussätzige sich nicht entschieden hätten, einfach richtig sich zu konfrontieren mit der Situation, dann hätten die Israeliten wahrscheinlich nicht erfahren über diese Geschehnisse. Und ich bitte euch um Entschuldigung, aber ich hatte einfach eine gute Parallele gefunden zwischen den Aussätzigen damals, die die Stadt gerettet haben, und die praktizierenden Christen heutzutage, die versuchen auch Seelen auf dieser Welt zu retten, für das Reich Gottes. Wie gut die Aussätzigen damals waren und wie sie geschätzt waren und was die Gesellschaft über sie dachten, kann ich einigermaßen erkennen, zu was heute Christsein bedeutet. Wenn du alle anderen Religionen dann hast, ist eigentlich überhaupt kein Problem. Aber wenn du ein Christ bist und wenn du überhaupt ein praktizierender Christ bist, dann beginnst du Schwierigkeiten zu haben. Und du wirst hier in dieser Gesellschaft nicht gut angesehen. Aber genauso wie damals ist meine feste Überzeugung, dass genau in dieser Rolle der Rettung und der Teilung der guten Botschaft uns gehört, genauso wie damals diesen vier Männern. Was passiert da weiter? 2. Könige, Kapitel 7, ab Vers 8. Als nun jene Aussätzigen an den Rand des Lagers kamen, gingen sie in ein Zelt und aßen und tranken. Und ich denke, oh, das war so gut. Sie hatten seit Monaten nicht so viel gegessen und so gut gegessen. Weil die Aramäer, die haben immer so, keine Ahnung, die hatten Essen für die Armee jeden Tag, das war vorbereitet, und in der Dämmerung vielleicht waren sie gerade beim Abendessen, die Soldaten, und als dieses Geräusch kam, haben die einfach alles verlassen und sie weggegangen. Das Essen war schon da. Aßen und tranken, und sie nahmen Silber, Gold und Kleider daraus mit und gingen hin und verbargen es. Und sie kamen wieder und gingen in ein anderes Zelt und plünderten es aus, gingen fort und verbargen es. Und sie haben gedacht, okay, wir haben jetzt gut gegessen aus zwei Zelten. Ich schätze mal, die Bäuche waren richtig voll. Und jetzt haben wir Silber und alles versteckt. Wie viele Zelten haben wir noch zu plündern? 2000. Ja, also was machen wir jetzt? Und jetzt kommt genau diese Frage, haben sie einfach gestellt. Vers 9, aber einer sprach zum anderen, wir handeln nicht recht. Dieser Tag ist ein Tag guter Botschaft. Wenn wir schweigen und warten, bis es heller Morgen wird, so wird uns Strafe treffen. So kommt nun, wir wollen gehen und es dem Haus des Königs melden. Und ich frage euch, warum war wichtig, genau in dem Augenblick der Stadt Bescheid zu geben, dass die Aramäer weggezogen haben? Warum konnten sie nicht bis nächsten Morgen warten? Vielleicht, das habe ich auch gedacht. Vielleicht wären Menschen gewesen, die richtig fast am Ende waren, und ein bisschen Nahrung hätte ihnen genau geholfen, einfach noch am Leben zu bleiben. Und die Frage ist, so wird uns Strafe treffen. Warum fürchten sie sich? Das ist eine gute Botschaft. Die Botschaft des Menschen, der einfach diese Nachricht überbringt. Und vielleicht hätte jemand in der Frühe fragen können, oder ein paar Tage später, ab wann habt ihr gewusst, dass die Aramäer weggezogen haben? Ja, das war schon 9 Uhr oder 8 Uhr Abend. Okay, warum habt ihr nicht uns gleich Bescheid gegeben? Ja, wir mussten noch 12 Stunden warten. Und ich denke, wenn man richtig am Ende ist mit den Kräften, ist, es geht um Minuten. Also wenn jemand richtig, weil, keine Ahnung, die Ernährung nicht mehr stimmt oder hat einfach sehr niedriger Blutzucker oder was auch immer, es geht um Minuten. Ja, und dann kann man einfach die Menschen retten, indem man einfach schnell ins Krankenhaus transportiert. Und die gingen in die Nacht und die haben einmal die Menschen benachrichtigt, die haben erstmal nicht geglaubt. Was sagte der König? Lass uns mal ein paar Soldaten mit ein paar Pferde schicken, vielleicht ist eine Falle. Ja, und es hätte gut sein können. Ja? Vielleicht ist eine Falle und die Aramäer wollen einfach, dass die Israeliten rausgehen aus der Stadt. Und die haben das recherchiert und die Soldaten haben berichtet, ja, es ist genauso, wie diese Menschen berichtet haben. Gibt es Essen und alles ist da und ist kein Mensch mehr da. Und ich überlege einfach, dieser dieser Mission der Rettung, dass Menschen gerettet werden durch unseren bescheidenen Beitrag, haben wir heutzutage auch. Und die Frage ist, wie lange warten wir? Warten wir es, bis der Morgen kommt, oder gehen wir einfach dieser Botschaft, die gute Botschaft, sofort weiter? Einer dieser Menschen sagt, dieser Tag ist ein Tag guter Botschaft. Und die wussten schon, am nächsten Tag wird alles gut sein, auch für die Stadt. Aber sie haben die Nachricht sofort übergebracht. Und zum Thema himmlischen Arbeiter. Es ist ein Text in Matthäus Kapitel 9, Vers 37. Und ich hatte in meinem christlichen Leben immer wieder daran gedacht, was genau dahinter steckt. Und zwar steht, da sprach er zu seinen Jüngern, es geht um Herr Jesus Christus, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Vers 38, darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. Wer sind diese Arbeiter in seiner Ernte? Ich hatte jahrelang gedacht, sind gemeint menschliche Arbeiter, so irdische Menschen, oder geht es einfach um himmlische Werkzeuge? Wenn ich den Herrn bitte, dass er Arbeiter sende, warum biete ich mich nicht selber an? Wer sind diese Arbeiter? Ich denke, diese Kombination, die Zusammenarbeit von himmlischen und menschlichen Werkzeugen ist der gute Weg, um den Segen Gottes zu erhalten. Ich möchte zum Schluss kommen von dieser Szene in der Schrift. Da steht in 2. Könige Kapitel 7, Abvers 16, da ging das Volk hinaus und plünderte das Lager der Aramäer, sodass ein Maß Feinmehl einen Silberling galt und zwei Maß Gerste auch einen Silberling nach dem Wort des Herrn. Das heißt, dieses Versprechen, dass innerhalb von 24 Stunden es wird eine total andere Welt sein, als sie hier sieht, das ging in Erfüllung. Morgen ist ein besserer Tag. Ich habe Berichte gehört von Menschen, die in dem Militär gedient haben. Und es war üblich in Rumänien so, dass die Soldaten, als nur noch 150 Tage hatten bis zur Befreiung oder Entlassung aus dem Militärdienst, die haben so einen Maßstab gehabt. Und jeden Tag haben ein Zentimeter ausgesägt. Ja? Und man könnte richtig plastisch sehen, okay, jetzt hatte ich noch so zu warten, jetzt habe ich nur so, und da war so richtig sehr gut, und die Hoffnung war da, ja, und hatte noch 10 Zentimeter, und er sagt, ja, ich habe noch 10 Zentimeter, 10 Tage, und nach diesen 10 Tagen wird für mich eine andere Welt sein. Ich erinnere mich, es gab Erzählungen, wo auch Adventisten in dem Militär gedient haben, und die haben keinen Maßstab genommen und daraus abgeschnitten, sondern einfach die Bibel genommen und die Psalmen von rückwärts gelesen, also von dem Psalm 150 bis zurück zum Psalm 1. Und am letzten Tag haben sie den Psalm 1 gelesen. Und die wussten schon ein bisschen auch mit so ein bisschen eine geistliche Komponente, wie lange sie noch zu warten haben. Aber in dem militärischen, in dem Leben am Heer, ist total was anderes, was einfach das Leben draußen ist. Ja, und diese Menschen haben sich einfach gewünscht, einfach richtig zurück zu den Familien zu gehen oder zu den Eltern. Und für sie war einfach am letzten Tag, die haben alle gedacht, ja, am nächsten Tag werde ich einfach im Zug sein oder wird das Ganze für mich zu Ende gehen. Es gibt, ich möchte noch einen Aspekt ansprechen, und zwar die in Offenbarung 13, und in Matthäus 24 sind die Zeichen beschrieben, die dieser Welt am Ende dieser Zeit, wie wir sie kennen, erleben werden. Und sind keine guten Perspektiven. Die Menschen werden verfolgt für deren Glauben. Ja, das ist das Fazit. Also wenn man als Christ in dieser Zeit leben wird, ist keine bequeme Zeit, ist keine Urlaubszeit. Und das Einzige, was wir in dieser Zeit haben werden oder die Leute, die diese Zeit erreichen werden, ist einfach die Hoffnung, dass dieser Tag, was wir alle Christen seit 2000 Jahren oder seit 6000 Jahren warten, ist Tag der Wiederkunft Christi, wo ein komplett neuer Tag sein wird. Ich möchte noch eine Erfahrung erzählen oder irgendwie so eine geschichtliche, was einfach in der Geschichte aufgenommen worden war. Und zwar die Befreiung von Kriegsgefangenen. Ja? Also die Kriegsgefangenen waren, ich glaube, noch schlimmer als diese Aussätzige, weil sie gar nicht mehr raus dürfen. Und anhand von diesen vielen Kriegen und insbesondere im Zweiten Weltkrieg gab es viele Kriegsgefangene auf allen Seiten. Also man hat die Menschen so verhaftet und die wurden einfach in diese Kriegsgefangenenlager geschickt. Und es wurde aufgenommen oder berichtet, dass 1945 ca. 3,6 Millionen deutsche Kriegsgefangene, das waren Soldaten und Offiziere aller Sorten, in UdSSR, also die ehemalige Sowjetunion, verschleppt worden sind. Und man hat gesprochen damals unter den Kriegsgefangenen. Dann, man hat richtig Glück gehabt, als Kriegsgefangenen von den Amerikanern genommen zu werden, als von den Russen. Ja, das war so. Und warum? Der erste wichtige Unterschied ist, dass die UdSSR den Haager Abkommen zum Kriegsgefangenen und diese Genfer Konvention nicht anerkannt haben. Die Amerikaner schon. Das heißt, die Russen haben gesagt, ihr seid Kriegsgefangene, ihr seid nichts. Ja, und von diesen 3,6 Millionen, 1,1 Millionen kamen ums Leben. Was eigentlich es nicht sein darf. Man darf einfach die Kriegsgefangenen nicht umbringen oder nicht foltern oder was auch immer. Und ich denke, ich habe ein paar Filme gesehen, mit richtig nach wahren Geschehnissen gedreht worden sind. Und man hat berichtet, was die Bedingungen in dieser Kriegsgefangenenlagen waren. Und das war extrem schlecht. Also es war nicht nur dieser gesundheitlich, weil die Ernährung sehr schlecht war. Es war Folter und es gab vor allem dieser psychische Terror. Und die Menschen wussten nicht, wann sie rauskommen oder überhaupt, ob sie noch rauskommen können. Ich habe vor einigen Jahren einen Film gesehen, also das war ein deutscher Film, der heißt So weit die Füße tragen, mit dem Oberleutnant Clemens Forell. Der wurde nach Sibirien gebracht und er hat gesagt, er kann es nicht mehr. Wenn er da bleibt, wird er definitiv sterben. Dann was bleibt übrig? Er hat einen Plan richtig geschmiedet, alles war richtig gut geplant, rauszugehen und ging über die ganze Sibirien und Mongolei oder was auch immer und landete dann in Iran. Und nur durch ein Glück wurde einfach erkannt, dass er ein Deutscher ist und kein Spion und so und kam dann nach Deutschland. Aber nach, wenn ich mich nicht irre, 13 Jahre oder auf jeden Fall sehr viele Jahre. Ja? Und die letzten Kriegsgefangene, die aus Russland zurück nach Deutschland kamen, sind 1955. 10 Jahre später. Und all diese Jahre zu warten, dass der bessere Tag kommen wird, ich denke, das ist unfassbar. Aber wenn der Tag kommt, dann ist einfach eine extrem große Freude. Die Menschen, die in der letzten Stunde dieser Welt am Leben sein werden, werden auch keine bequemen Umstände erleben müssen. Und Ellen White schreibt, auch in Maranatha, also am 6.10., schreibt etwas ganz Interessantes. Sie sagt, dass eine Stimme, die der Tag und die Stunde der Wiederkunft kurz vor der Wiederkunft verkündet wird. Und dann wird jeder wissen, morgen wird ein besserer Tag sein. Ich möchte mit ein paar Verse zum Schluss kommen. Und zwar Offenbarung 18, Vers 10. Und sie werden von Ferne stehen, aus Furcht vor ihrer Qual und sagen, wehe, wehe, du große Stadt Babylon, du gewaltige Stadt, denn in einer Stunde ist dein Gericht gekommen. Eine prophetische Stunde, hätte ich ergänzt. Und Jesaja, Kapitel 2, Vers 10. Verkrieche dich in den Felsen und verbirg dich im Staub aus Furcht vor dem Herrn und vor der Herrlichkeit seiner Majestät. Die stolzen Augen der Menschen werden erniedrigt. Und der Hochmut der Männer wird gebeugt werden. Der Herr wird aber allein erhaben sein an jedem Tag. Und das ist für mich einen besseren Tag. Liebe Geschwister, Wenn ihr erlaubt, und ich habe um Entschuldigung gebeten, wir sind die Aussätzigen dieser Welt. Wir haben nicht nur dieses Genaue angesehen, wie diese Aussätzige hatten, sondern wir haben auch diese Mission, solange wir noch Zeit haben, die anderen Menschen zu benachrichtigen, dass die Freiheit nur 24 Stunden, jetzt spreche ich metaphorisch, entfernt von uns ist. Ich schließe mit dem Psalm 84 ab Vers 10, wo es um diesen besseren Tag gesprochen wird. Vers 10. O Gott, unser Schild, sieh doch, blicke auf das Angesicht deines Gesalbten. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst 1000. Es geht einfach um den Tag im Reich Gottes. Ich will lieber an der Schwelle im Haus meines Gottes stehen, als wohnen in den Zelten der Gottlosen. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Herrlichkeit. Wer in Lauterkeit wandelt, dem versagt er nichts Gutes. O Herr, Vers 13, O Herr der Herrscharen, wohl dem Menschen, der auf dich vertraut. Amen.